geführt. So das Motto der 74. Pfingsttagung. Drei Punkte sind da, hinter dem Gott führt. Und wenn du da in diese drei Punkte deinen Namen einsetzen würdest, könntest du das unterschreiben? Mancher wird sagen, klar, ja, sicher, ich weiß und ich erlebe, dass Gott mich führt. Mancher wird vielleicht eher ein Fragezeichen dahinter setzen. Ich sehe nicht viel von Gottes Führung in meinem Leben. Vielleicht, ich weiß ja noch nicht mal, ob er überhaupt da ist. Oder Gott hat mich sonderbar geführt. Was mir Mut macht, wenn ich in die Bibel schaue, da sehe ich viele Menschen, denen es so geht, Geschichten, wo Gott sonderbar geführt hat. Ganz deutlich ist das auch an der Geschichte Jesu. Ist das so eine tolle Führung, am Kreuz zu landen? Und doch von hinten her sieht man dann, da wird Gottes Liebe deutlich, Gottes Liebe zu uns, dass er sein Wertvollstes für uns gegeben hat. Und weil das so ist, will ich seiner Führung vertrauen, auch da, wo ich sie nicht verstehe. Und dass wir diese Liebe Gottes in Jesus erkennen, das wünsche ich uns vor allem bei dieser Pfingsttagung. Dass wir nicht nur viele nette Begegnungen haben, sondern dass wir vor allem dem einen begegnen, Jesus, und erkennen, Gott führt. Sonderbar, aber wunderbar. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du da bist. Und dass du jeden von uns siehst, so wie wir gekommen sind. Mit dem, wo wir einfach dankbar und voller Freude sind. Mit der Vorfreude auf diese Pfingsttagung. Aber auch mit den Sorgen und den Fragen und den Zweifeln. Und du siehst auch die unter uns, die gar nicht wissen, ob du überhaupt da bist. Wir danken dir, dass du lebst. Und dass du jeden von uns so ansprechen kannst, wie wir es brauchen. Wir bitten dich, dass das heute Abend geschieht. Dass du uns begegnest. Dass du führst durch diese Pfingsttagung, die Begegnungen, das, was wir hören, die Gespräche. Dass du selbst über diesem Wochenende stehst. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich begrüße heute Abend ganz herzlich Bobby, alias Andreas Boppard. Bobby hat Theologie studiert, ist verheiratet mit Tamara, hat 4 Kinder, leitet Campus für Christus in der Schweiz und in Österreich, seine wenigen Wochen auch in Deutschland. Einige haben ihn schon gehört, einige haben schon von ihm gehört, manche haben schon etwas von ihm gesehen, nämlich so Armbänder mit so bestimmten 4 Zeichen dran. Auch du hast sogar eins hier dabei. Und wem das alles nicht sagt, seid einfach gespannt auf Andreas Boppard oder eigentlich Bobby. Sag mal, Andreas, warst du eigentlich schon vorher mal im Frankenwald?
Franken, das sagt mir ganz viel als Schweizer, aber Wald, Frankenwald, diese Kombination kenne ich noch nicht. Also ist für mich jetzt ganz unique neu.
Okay, schön, dass du da bist. Danke. Es ist nicht immer so warm hier. Manche haben sich schon zu warm angezogen für heute Abend, aber wir sind dankbar, dass es doch ein recht lauer Abend ist. Wenn du jetzt nicht hier wärst an dem Wochenende, was würdest du machen und wo wärst du?
Oh, das ist gut, das ist eine gute Frage. Ich wäre jetzt zu Hause mit meinen 4 kleinen Mädchen. Die sind 4 Mädchen zwischen 4 und 9 Jahre alt. Die einen sagen, wow, das ist aber steil. Die sagen, ja, das ist immer... Es war eine naive Entscheidung, die glücklich macht. Die einen sagen auch mutig, aber Mut ist ja auch immer eine Zwillingsschwester von dumm, aber das ist ganz nah. Also ich wäre zu Hause, ich würde mit denen Zeit verbringen und ich würde mit Freunden grillieren. Ihr grillt ja eher, wir grillieren in der Schweiz. Und das ist so eines meiner Lieblingshobbys, einfach ein gutes Stück Fleisch und so. Ja.
Okay, sag deinen Mädels zu Hause ganz herzlichen Dank, dass sie dich ausgeliehen haben, uns heute Abend. Und an diesem Wochenende vielen herzlichen Dank, dass du da bist.
Ihr klatscht ja nur, weil ihr kalt habt.
Du bist jetzt Leiter von Campus für Christus Deutschland geworden vor ein paar Wochen. Als Leiter trägt man Verantwortung, du besonders auch in diesem Werk Campus für Christus. Wenn du so die Situation in Deutschland ansiehst, der Christen in Deutschland, was wünschst du uns Christen hier in Deutschland?
Wollt ihr die nette Variante oder die ehrliche?
Die ehrliche.
Die ehrliche. Oh, ich wünsche mir, dass ihr aufhört zu streiten. Das darf ein Externer sagen. Ich sehe so viel Streit. Ich habe einen Freund gehabt, und den habe ich gefragt, ganz ehrlich, mein Freund, der will nicht an Jesus glauben. Der glaubt nicht so richtig. Er hat gesagt, wieso, er weiß, dass ich verliebt bin in diese Dynamik, glaube ich und so. Und dann sagt er, wieso willst du nicht an Jesus glauben, habe ich ihn gefragt, und er hat gesagt, guck dir mal die Kirchen und Gemeinden an. Die erzählt man an Gott der Liebe und guck mal, wie die miteinander umgehen, wie sie sich verhalten. Bring du mir diese Kirchengemeinde zusammen und ich überleg's mir. Und ich glaube, wir sind verschiedenen Lügen aufgesessen, nämlich der Lüge, dass wenn ich eine andere Meinung habe als der andere, dann muss ich ihn hassen oder auf Facebook oder Instagram entäden. Oder wir können, und die zweite Lüge ist, wir können uns nur lieben, wenn wir gleichgeschaltet, uniformiert, theologisch denken. Und ich glaube, dass es eine Zeit ist, in der wir warmherzig und großherzig miteinander werden müssen, denn Liebe hat nicht mit Gleichdenken und gleichgeschaltet sein zu tun. Ich bin mit meiner Ehefrau Tamara seit 15 Jahren verheiratet und wir haben ganz oft nicht dieselbe Meinung. Ich sage immer, jeder kann seine eigene Meinung haben. Du hast deine Meinung, ich habe seine. Also ich meine, jeder kann wirklich eine eigene Meinung haben, aber wir können einander lieben, ohne irgendwie parallelisiert, gleichgeschaltet durchs Leben gehen zu müssen. Das ist diese Dynamik, die wünsche ich mir für Deutschland, dass wir als Christen entdecken, dass derselbe Christus in uns ist, weil das eine Power hat, die Deutschland auf den Kopf stellen würde, was wir in Deutschland wirklich auch benötigen.
Wow. Übrigens, er wollte die Fragen vorher nicht wissen, also es war eine ganz spontane Antwort, aber ich glaube eine, die sehr in die Tiefe geht. Wenn wir von hier so vorne schauen, wir freuen uns über die vielen Leute, die da sind, und ich würde am liebsten bei jedem wissen, wie bist du so hergekommen, was bewegt dich so, wenn du hier kommst. Ich stelle mir jetzt mal vor, hier sitzt irgendwo einer, der sagt, dieses Thema Gott führt, da bin ich eigentlich ganz gespannt, weil ich sage, ich wünsche mir das so sehr, dass Gott mich anspricht und dass er mich führt. Wie soll es weitergehen in meinem Leben? Du hast viel mit Studenten zu tun, vermutlich auch bist in vielen Gesprächen. Wenn jetzt hier jemand ist, der sagt, ich will wissen, wie führt mich denn Gott, was würdest du ihm raten für dieses Wochenende?
Meistens ist das Problem tatsächlich nicht, ob Gott führt oder nicht, weil er macht das. Das Problem ist, dass wir uns überhaupt nicht führen lassen wollen. Also es ist ja ganz oft so, dass wir mit unserem Herzen unsere Träume haben und Gott kann im besten Falle sich da noch einklinken, solange er nicht stört. Und ich glaube schon, dass Gott eine Dynamik hat, dass er uns näher sein möchte und dass er aktiver mitgestalten will. Das ist eine Spannung zwischen eigenem Gestalten des Lebens und dem, was Gott dazu tut. Wie viel ist jetzt wo, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es Zeiten braucht in einem schnelllebigen, hochtourigen Leben, wie wir es uns gebastelt haben, dass wir Zeiten brauchen wie hier, wo wir einfach mal hinsetzen können, wo vielleicht der vorne dann auch mal nicht mehr labert, sondern wo man hinhorchen kann, was Gott da drin bewegt. Und ich glaube, da ist es ganz oft, ist da Gottes Stimme, wenn wir dem dann auch zutrauen und Gott zugestehen, dass er da reden darf. Also hinhören lernen, das ist eigentlich das Beste.
Vielen Dank dir. Hinhören lernen, das heißt auch erstmal vor ihn treten, bewusst, sich bewusst machen, Jesus ist jetzt da, er ist an meiner Seite, er spricht mich an. Und so lasst uns nun vor Jesus kommen, der da ist, und lasst uns begleitet von dem schönen Posaunenchor, vielen Dank euch, miteinander singen und singen, beten, Herr, ich komme zu dir.
Zu dir, und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir, und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Vertrauen, will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Gib mir ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinem Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist und du bewirkst dein Lob in mir.
Einer, der besondere Wege geführt wurde, ist Professor Johannes Reimer. Er wuchs als überzeugter Atheist auf, wollte Christen von ihrem Glauben abbringen und fand dabei selbst zum Glauben. Kam 2 Jahre ins Arbeitslager und schließlich wurde er Professor für Missiologie. Ihn bewegt, hatte mir vorher gerade erzählt, heutzutage sehr das Thema Friede und Versöhnung. Johannes Reimer wird uns heute Abend Gottes Wort auslegen und zusprechen. Schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Abend. Es ist der beste Platz der Welt, denn selbst die Mikrofone, die passen sich dem Mund des Redners an. Wo gibt's das noch? Also ich habe es nirgendwo gesehen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Schön, dass du gekommen bist. Denn das Thema, das hat es in sich. Ich liebe dieses Thema. Es hat faszinierende Dimensionen. Wenn Sie Christ sind, dann haben Sie sicher auch schon mal Ihre Schlüssel verlegt, nicht? Und dann wissen Sie nicht, wo die Schlüssel sind. Und Sie sind verzweifelt, suchen einen halben Tag. Und dann irgendwann mal kommen Sie auf diese Idee, diese einfache Idee. Komm, ich bete mal. Ach, lieber Herr, wo sind meine Schlüssel? Ich habe sie verlegt. Scheibenkleister, wo sind sie? Bitte hilf mir doch. Und dann haben Sie ein Schlüsselerlebnis. Und diese Schlüsselerlebnisse sind bei uns in Deutschland weit verbreitet. Aber es gibt auch völlig andere Erfahrungen. Ich war jetzt vor 2 Wochen in Peshawar, das ist an der Grenze zu Afghanistan. Ich habe die Gemeinde von Bischof Humphrey besucht. Es ist ein anglikanischer Lutheraner, der da eine Gemeinde leitet, mitten im Gewühle des afghanischen Bürgerkriegs. Und ich fragte ihn, was er so gemacht hat vorher. Und dann erzählte er mir seine Geschichte, ein reicher Geschäftsmann, sehr viel Geld, beste Adresse in New York und sonst wo, und jetzt ist er da. 4 Anschläge hat er schon überlebt. Am Sonntag war ich in seiner Kirche und die Kirche, die hatte etwa 4.500 Sitzplätze und sie war überfüllt. Draußen standen Soldaten mit Maschinenpistolen und haben den Frieden einigermaßen bewacht. Ich bin hier, sagte er zu mir, weil Gott führt. Er hat auch Schlüsselerlebnisse, aber völlig anderer Art. Ich wünschte mir, wir bekommen eine Tiefe in dieses Thema hinein und dass es eben nicht nur um die verlegte Schlüssel geht. Es geht um mehr, um unser gesamtes Leben. Denn Gott führt wirklich. Nun, eines steht fest, Gott ist kein blinder Führer. Jesus selbst hat es mal so gesagt über seine religiösen Zeitgenossen. Er sagte, sie sind blinde Führer von Blinden. Gott ist aber kein blinder Führer. Ein blinder Führer weiß ja nicht, wo es weitergeht. Er weiß gar nicht, wohin es geht. Er stochert im Heu rum. Bei ihm ist alles ein Prinzip, der, ja, vielleicht klappt es ja. Lieber Herr Jesus, wenn du willst, dass es mir besser geht, dann soll es doch mal besser werden. Ja, okay. So wie mein Enkelsohn, der ist jetzt 1,5 Jahre alt und er sagt, Opa, ja, aber vielleicht nein. Vielleicht doch ja, vielleicht möglich, vielleicht nicht möglich. Gott führt, aber er führt nicht in einer Art eines herumstochenden Blinden, der nicht weiß, wohin die Reise geht. Gott ist alles andere als blind. Er kennt unsere Vergangenheit und er kennt unsere Gegenwart und er kennt unsere Zukunft. Er will uns führen, wirklich führen. Denn schließlich sind wir, die uns Christen nennen und Christen sind und auf Christus getauft worden sind, schließlich sind wir sein Werk. Wie heißt das da im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10? Wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bestimmt hat, dass wir darin wandeln sollen. Er hat uns gemacht, und zwar mit einem Ziel, mit einem Plan. Er hat uns nicht beliebig gemacht. So beliebig, ne? Ja, vielleicht wird es eine Frau, vielleicht wird es ein Mann. Vielleicht wird es eins der anderen 136 Gender-Varianten. Wer weiß, was es wird. Ja, irgendwie wird es schon was. Nee, so war es nicht bei Gott. Er hat uns geschaffen als sein Werk, damit wir Werke tun, die er zuvor bestimmt hat, dass wir sie tun sollen. Er hat einen bestimmten Plan. Er hat einen Plan für mein Leben. Nun, eines steht fest. An keiner Stelle kannst du dich so selbst verwirklichen, als an der, wo du das tust und tun kannst, wofür du gemacht worden bist. Also, ich bitte dich, nur ein Esel könnte sagen, ich möchte ein Pferd sein. Also, da, wo du das bist, wofür du gemacht worden bist, bist du am besten. Und Gott will alles, tut alles, damit das verwirklicht wird, was er in mich hineingelegt hat. Er will seinen Plan in meinem Leben verwirklicht sehen. Und freilich ist das so, dass wir manchmal dem Apostel Paulus ähneln. Das war ja ein kluger Mann, sehr gut gebildeter Mann. Das war ein sehr energiegeladener Mann, der als Christenverfolger und dann als Christen Rekrutierer war Paulus einfach außerordentlich. Die erste Missionsreise, die er mit Barnabas unternahm, boah, was hat er da alles erlebt? Er fängt seine Reise an und schon ist der erste Typ da, den er heilen muss und schwuppdiwupps wird er geheilt. Also Geschichten, wenn man sie liest, dann sagt man, boah, ist das Märchen oder ist das Wirklichkeit? Dieser Paulus, der entscheidet sich eines Tages nach dieser Reise, ey, cool war's, oder? Wir machen mal eine zweite Reise, eine geile Reise, eine coole Reise, eine richtige Reise und geht zu Barnabas und schwätzt mit ihm, mit seinem Freund Barnabas. Barnabas schlägt vor, seinen Neffen mitzunehmen, nichts dergleichen läuft hier, es gibt Ärger, es gibt faszinierend Ärger, die zwei streiten sich, die zwei werden nie mehr zusammenarbeiten, aber Paulus, der hört überhaupt nicht den Schrei, das Signal überhört er einfach, er sucht sich neue Mitarbeiter und los geht's. Und faszinierend, wie Lukas die Geschichte beschreibt. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der schreibt, Paulus sagte, Paulus entschied, Paulus, Ichling ist da unterwegs. Alles ist nur ich, Paulus. Und dann passieren diese Geschichten. Apostelgeschichte 16, Vers 6 und 7 heißt es, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort da zu predigen in der Provinz Asia.
Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und hier in Troas findet auf einmal etwas Faszinierendes statt. Eines Nachts sieht Apostel Paulus eine Vision eines Makedoniers und er lädt sie ein, nach Makedonien zu gehen. Und Paulus bespricht das mit seinen Mitarbeitern und es wird ihnen klar, Gott hat hier gesprochen, Gott führt. Und zum ersten Mal schreibt Lukas, es gefiel Gott und uns. Der Ichling Paulus ist überstimmt. Nicht mehr ich, sondern er und wir. Und dann beginnt eine zweite Missionsreise, die übrigens 5 Jahre dauert. Und in diesen 5 Jahren läuft eine Geschichte heißer als die andere. Das ist tatsächlich eine geile Reise. Das ist tatsächlich eine faszinierende Reise. Da erlebt dieser Paulus mit seinen Mitarbeitern Geschichten, da staunt man nur noch. Und alle dolle Berichte aus Athen und aus Korinth, all die stammen aus dieser zweiten Missionsreise. Paulus musste lernen, nicht ich, er. Er hat mich gemacht. Er weiß, wer ich bin und er weiß, wie ich bin. Und er lässt mich das auch erleben. Die große Frage ist natürlich, wie komme ich in diesen Plan? Wie kriege ich das überhaupt mit? Was hat er da gemacht? Wer bin ich in Gott? Das Faszinierende ist, dass die meisten hier in Deutschland, meiner Zeitgenossen, die haben ehrlich gesagt keine blasse Ahnung. Auch wenn sie Christen sind. Das ist eine ganz einfache Frage. Ja? Frag mal jemand, ey, sag mal, womit nimmst du ein Stück Brot und steckst es in deinen Mund? Das würde doch jeder Depp sagen mit der Hand, oder? Und die wissen, was eine Hand ist. Und dann nennt die Bibel die Gemeinde Jesu ein Leib und sagt, dieser Leib hat Glieder. Und jetzt frag dich mal selbst oder frag dein Nachbar oder frag Leute in deiner Gemeinde, ey, sag mal, welches Glied bist du? Ein Ohr, eine Nase oder eine Hand? Es gibt nur ein einziges Glied, das ähnelt einem Loch. Ja, welches bist du? Welches Glied bist du? Wer bist du? Schau mal, wenn ich nicht weiß, wer ich in Christus bin, dann kann ich auch nicht erwarten, dass er mich führt. Ich werde es gar nicht erkennen, dass er mich führt. Wenn ich zum Beispiel denke, ich bin eine dolle prophetische Nase, ich rieche alles, aber bin dabei eine Hand und Gott führt die Hand und ich sehe, die Hand wird geführt, aber dann denke ich doch nicht an mich. Ich bin doch die Schnute, oder? Ja, die Nase. Wenn ich denke, ich bin ein Auge, oder viele, viele Pietisten denken, sie sind eine Zunge. Es schwitzt sich halt leicht, gell? Aber wenn du nicht gemacht bist wie eine Zunge, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass du die Führung gar nicht mitbekommst, weil du gar nicht davon ausgehst, dass du geführt wirst. Wie kommen wir in seinen Plan? Nun, wenn wir uns angucken, was passiert am Tage unseres Christwerdens, am Tage der Wiedergeburt, am Tage, wo Gott in mein Leben hineinkommt. Was passiert da? Die Bibel lehrt uns. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Der Geist beginnt damit, dass er mich begabt. Er benutzt überhaupt keine unbegabten Leute. Er begabt mich. Der Geist gibt die Gaben. Und entsprechend dieser Gaben benennt der Herr die Aufgaben. Und wenn Gabe und Aufgaben sich gefunden haben, da entsteht eine geballte Energie. Da steht im Griechischen sogar das Wort Energie. Gott führt, indem er erst begabt, dann beruft und dann entsprechend einsetzt. Und wir können diese Punkte nicht übergehen. Das geht nicht. Man kann nicht Gott einfach auf den Plan meines Lebens führen. Lieber Herr Jesus, bitte, ich gehe voran auf meiner schiefen Bahn und du begleitest mich. Also das ist kein Gebet, das ist Nonsens. Und weil das so passiert, immer wieder passiert, erleben wir auch kaum seine Führung. Es sind diese drei Schritte, die enorm wichtig sind. Der erste Schritt, wenn ich will, dass ich Gott in meinem Leben als Führer erlebe und erfahre, und zwar in Dimensionen, die mir bis dahin unbekannt sind, dann müsste ich die erste Frage stellen, wofür hat er mich eigentlich so gedacht? Das ist sein Plan in mein Leben, in meinem Leben. Und ich erkenne diesen Plan unter anderem über die Begabungen, die er mir gab. Es gibt 22 Gaben des Geistes im Neuen Testament. Welche gab er dir? Unsere Geistesgaben, Gnadengaben bestimmen eigentlich den Platz am Leibe Christi. Das, was ich bekommen habe. Ganz Unterschiedliches haben wir bekommen. Im 1. Korinther 12, da werden tolle Dinge genannt. Der eine, der hat eher eine Lehrbegabung bekommen. Der andere hat eher eine Begabung bekommen, zuhören zu können. Also ein Tröster, eine Trösterfähigkeit. Oder der dritte dann eine Hirtenfähigkeit. Der kann Leute anleiten, anführen. Es gibt Leute, die bekommen die Gabe eines besonderen Offenbarungswortes. Es gibt Leute mit der Gabe des Wortes der Weisheit, die sind clever, die wissen, wie man löst. Also man muss nicht unbedingt Schwabe sein, um das zu können, machen zu können. Also es ist faszinierend, was Gott da alles so gegeben hat, 22 Gaben. Allein schon, wenn ich dann Gemeindeglieder in einer klassischen Freikirche oder auch pietistischen Gemeinschaft frage, nenn mir mal die 22. Da kommt meist ein pietistisches Zungenreden. Wissen Sie, wie das geht? Mit anderen Worten, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ja, wenn ich nichts weiß, dann macht es mich auch nicht heiß. Bitte. Wie soll eine Hand geführt werden, wenn sie nicht weiß, dass sie in der Hand ist? Dann bleibt sie Denkmal. Und wenn man eine Hand lang genug so hält, versuch doch mal eine Woche, geh mal so eine Woche rum. Und dann versuch mal, deine Finger auseinander zu bekommen. Ich wurde im Arbeitslager der Sowjets schwer verletzt und lag ein halbes Jahr in Gips, also viele Teile meines Körpers, vor allem die Hände. Und als ich dann endlich mal den Gips wegbekam, dann standen meine Hände so. Einer fragte mich, sagen, wollen Sie immer alle Leute umarmen, warum gehen Sie so rum? Ja, ich konnte nicht anders. Meine Finger hatten sich nicht bewegt, die haben nichts berührt, die haben nichts getragen. Meine Finger waren keine Finger mehr, sie waren Denkmal. Und dann sollte ich sie biegen und biegen und biegen. Und ich war so ein Schlauberger, so ein klassischer deutschstämmiger Schlauberger. Ich habe gesagt, es tut weh, wenn ich sie biege. Also habe ich mit der Hand begonnen, dann bin ich zu der Hand gekommen. Und als ich bei dem Finger war, dann blieb er so. Ist bis heute so. Das ist mein Fragezeichen. Und manch ein Christ läuft wie so ein Fragezeichen durch die Gegend. Weil er sich nie einsetzen ließ an der Stelle, wo Gott ihn oder sie hingestellt hat. Unser erster Schritt ist, steig ein in das, was Gott mit dir vorhat. In seinen Plan einzusteigen heißt, in meine Begabung, in meine Fähigkeit einzusteigen, die er bereitet hat, die er mir bereits geschenkt hat. Ich bin es jetzt schon, auch wenn ich es nicht weiß. Ich weiß es nicht, weil ich nicht informiert wurde. Vielleicht, weil die Theologie meiner Kirche gar nicht passte. Als ich zum Glauben kam aus der atheistischen Umwelt, ich kam zum Glauben als Erster in meiner Familie, ich habe nie etwas Religiöses erlebt, ich war ein Atheist, wie ein Atheist sein kann. Und da kam ich zum Glauben an Jesus und der Herr schenkte mir am Tag meiner Wiedergeburt die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich wusste gar nicht, was das ist. Woher auch? Also ich sitze im ersten Gottesdienst, ein Prediger steht vorne und gibt an, ja, so ein charismatischer Prediger, sagt, ich habe das erlebt und ich habe das erlebt, eine Geschichte, die und die und was er da alle erlebt hat. Und ich sitze da und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein sehr deutliches Gefühl, der lügt. Der hat das alle nicht erlebt. Der erzählt uns einfach Geschichten, Märchen erzählt er uns. Ich war so getroffen von der Story, dass ich zu meinem Pastor ging und sagte, Herr Pastor, also das ist passiert. Ich bin ja aus dem Atheismus, mir ist noch nie sowas passiert. Ich habe noch nie unterscheiden können, ob einer die Wahrheit sagt oder lügt. Und jetzt ist es aber so stark. Er hörte sich das an, war so ein klassischer Baptist. Ja, und dann sagte er, weiß ich auch nicht. Dann am nächsten Tag passierte etwas Ähnliches und es passierte immer wieder. Und ich kam zu ihm und ich sagte ihm das immer wieder, Menschen, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und als er selbst mal auf der Kanzel stand und predigte und etwas erzählte und ich wusste, er hat sich das ausgedacht, bin auf ihn zu und sagte ich zu ihm, Bruder Peter, sag mal, gab's das oder hast du das jetzt ausgedacht? Und er sagte, wenn du noch einmal die Frage stellst, schließen wir dich aus der Gemeinde aus. Es hat noch lange gedauert, bis ich in meinem Theologiestudium zum ersten Mal etwas hörte von einer Gabe der Geisterunterscheidung. Wie viele Jahre meines Lebens habe ich mich gequält mit Gedanken und dabei hätten sie doch vielen Menschen helfen können, mir selbst helfen können. Aber ich war nicht informiert. Mein Volk ist aus dem vom Leben mit Gott entfernt oder Menschen sind vom Leben mit Gott entfernt. Heiden sind vom Leben mit Gott entfernt. Warum? Aufgrund ihrer Ignoranz und der Verstockung ihrer Herzen. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 17 und 18. Meine lieben Freunde, die Frage ist, womit hat Gott mich beschenkt? Wer bin ich? Hast du schon mal an seinen Spiegel geguckt? In meiner Gemeindepraxis als Gemeindepfarrer und Gemeindepastor habe ich gesagt, das ist die erste Frage. Jeder, der bei uns in die Gemeinde kommt, der muss wissen, wer er vor Gott ist. Weiß das nicht, werde ich ihn nicht einsetzen. Ich habe keine Gemeinde der Freiwilligen, sondern eine Gemeinde der Begabten. Und das will ich wissen. Und wir werden vor Gott treten, wir werden die Bibel lesen, wir werden uns mit diesen Fähigkeiten auseinandersetzen, wir werden das begreifen. Und wenn wir wissen, wer wir sind, dann erst werden wir tun, was wir tun sollen. Und dann kommt etwas Faszinierendes zustande. Dann wird Gott unmittelbar fassbar. Da kommt die Führung Gottes in meinem Leben. Gott führt mich zu seinen Zielen. Der wird niemals meine Ziele für seine erklären. Er folgt nicht mir, ich folge ihm. Will ich geführt werden von Gott? Dann sollte ich mich fragen, wer bin ich? Womit bin ich beschenkt worden? Wohin bin ich berufen worden? Was sollte ich tun? Und bitte, das wird nie weniger als jetzt. Das wird nie weniger schön. Das wird cool. Das wird klasse. Das wird super. Hey, junge Leute, hört genau zu. Das wird faszinierend schön. Weil wenn Gott mich führt, führt er mich immer zu einem energiegeladenen Ort. Gabe, Dienst, Kraft. Das ist ein Prinzip. Und ein letztes. Dieses Prinzip, was wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 4 bis 6 vorfinden, dieses Prinzip mündet in Vers 7. Und dann heißt es, das alles aber zum allgemeinen Nutzen. Nicht wie bei Paulus, ich, sondern es ist gegeben zum allgemeinen Nutzen. Gott wird nie Selbstbefriedigungswege fördern. Warum haben wir denn Streit? Hier, Bobby hat es uns gerade eben erzählt, wir Deutschen, Streithälse. Warum haben wir Streit? Warum haben wir Unfrieden? Warum klappt es bei uns nicht? Warum sind unsere Familien oft so schwach? Warum ist es so, dass 85% aller Fälle vor dem deutschen Kadi, also vom Gericht, Familien- und Nachbarschaftsstreitigkeiten sind? Sind wir alle nicht mehr ganz sauber im Kopf, dass wir uns ständig streiten müssen. Woher kommen diese Streitigkeiten? Woher diese ungesunde Streitkultur? Da sagt Jakobus zu uns im Kapitel 4, Vers 1, die Streitigkeiten kommen, weil wir Gott nicht bitten. Und dann bitten wir, schreibt Jakobus, und haben trotzdem nichts, weil wir nur bitten um das im eigenen Wohlempfinden, in der eigenen Befriedigung zu verzerren und verzehren. Wir verdrehen die Dinge auf uns bezogen und allein auf uns. Nein, Gott ist kein Erfüller unserer eigenen Wünsche. Gott ist jemand, der uns beruft in seinen Plan hinein. Ist der für uns gut und ob? Ist der ein Segen und ob? Ist der etwas Glückliches und ob? Und ich werde diese Tage euch Geschichten erzählen aus meinem eigenen Leben. Glaub mir, der alte Mann, der kurz vor der Rente steht, der hat viele Geschichten zu erzählen. Geschichten aus dem Gefängnis und die Geschichten aus unvorstellbaren, schwierigen Situationen. Aber wenn ich die nicht erlebt hätte, dann würdet ihr jetzt nichts hören. Gott war da. Gott hat mich geführt, er nahm mich an die Hand. Aber die Bedingung war, dass ich ausgestiegen bin aus meinem selbstsüchtigen Leben und sagte, ich steige bei dir ein. Nun kann man gar nicht in den Gottesplan einsteigen, wenn man aus den eigenen Plänchen nicht aussteigt. Wenn man aus dem eigenen Getue nicht aussteigt. Wer befriedigt werden will, wer glücklich gemacht werden möchte, wer eine Dimension der Nähe Gottes erleben will, die über jedes Verstehen hinausreicht, der sollte aufhören, sich billig selbst zu befriedigen. Denn so geht's nicht. Gott führt? Ja, er tut's. Macht Spaß? Und ob? Gott führt? Und heute auch noch? Ja, und wie? Gott führt jetzt hier auf diesem Berg? Ja, da hinten, da hinten. Da hinten ist der Heilige Geist unterwegs. Hey, Johnny, bei dir hat er angehalten. Und du, hör mal zu, Malise, bei dir hat er angehalten. Und bei dir, Heidi. Gott führt heute. Und seine Basisfrage ist, willst du geführt werden? Möchtest du geführt werden? Gib mir deine Hand. Ich will dich führen. Gib mir dein Herz. Ich will dich führen. Gib mir dein Leben. Ich will es füllen mit meinen Begabungen und mit meinen Fähigkeiten. Gib mir deine Lebensgestaltung. Ich habe einen Plan für dich. Einen Dienst. Die Jünger verabschiedeten sich von Jesus fast am Ende seines Dienstes und fragten ihn, ich sag mal, wie wird es eigentlich sein, wenn du wiederkommst? Und Jesus erzählt ihnen ein Gleichnis von drei Deutschen. Der eine kam aus dem Preußischen, der andere kam aus dem Schwäbischen und der dritte kam aus Bayern. Dem einen gab er 5, dem anderen 2 und dem dritten 1 Talent. Beschenkte sie. Es war viel Knete, viel Geld. Und dann sagt er, umgeht und tut und vermehrt dieses, was ich euch gegeben habe. Ab, los geht's. Der mit den 5, ich weiß nicht, ob aus Preußen, aus Bayern oder aus dem Ländle kam, manchmal denke ich, dass er aus dem Ländle kam, weil ich mit einer Schwäbin verheiratet bin, aber das weiß ich nicht so genau. So, der ging hin und er machte mehr draus. Noch 5. Der zweite mit den 2, weiß auch nicht, woher er kam, auf jeden Fall war es auch ein ziemlich fleißiger Deutscher, hat aus 2 noch 2 gemacht und er brachte die noch 2 zum Treffen mit seinem Herrn. Und der dritte, das war ein Superschlauer, ein Postmoderner, ein total integrierter in seine Selbstbefriedigung. Der war theologisch gebildet, der hat die beste theologische Fakultät besucht. Er war sogar kalvinistisch orientiert. Er hatte Karl Barth gelesen in allen seinen über 30 Bänden. Er wusste genau Bescheid. Und als der Herr ihn fragte, was hast du gemacht mit dem einen Talent, was ich dir gegeben habe? Er sagte, ich wusste, dass du die Frage stellst. Ich bin doch bibelfest. Ich habe mir eine Kalaschnikow gekauft, die war billig zu haben, und habe mein ganzes Leben damit verbracht, dieses eine Talent zu bewachen. Hier hast du es, ich habe nichts verloren. Du kannst es wieder zurückhaben. Ihr kennt die Geschichte, wie sie ausgegangen ist. Natürlich ohne den Deutschen und natürlich ohne Kalaschnikow. Und natürlich ohne diese vielen Beschreibungen. Die Geschichte geht schlimmer aus für den einen. Der und seine Lösung ist nicht akzeptiert. Er landet da, wo man mit Zähnen knirscht. Fürchterliches Gefühl. Haben Sie auch einen Ehepartner, der mit Zähnen manchmal knirscht? Wow, nachts ist das schlimm. Schlimmer wie Schnarchen. Da knirscht einer mit den Zähnen. Da landet er. Ein fürchterlicher Platz. Und die Moral aus der Geschichte ist, wenn du beschenkt worden bist, wenn du berufen worden bist, wenn du einen Auftrag hast, dann beschäftige dich nicht mit irgend sonstigen theologischen Spitzfindigkeiten. Nicht Bewahrung, sondern aktive Mission ist der Auftrag. Und dann wirst du auch Bewahrung. Aber bitte nicht andersrum. Heute Abend möchte ich für dich beten. Gibt es hier Leute, die die Predigt gehört haben und sagen, boah, wenn das möglich wäre, wenn ich meine Geschenke Gottes in meinem Leben entdecken kann, dann wäre ich bereit, da einzusteigen. Gibt es hier solche Leute? Hebt mal dein, oh, ich sehe da ein paar Hände. Gibt es noch welche? Paar. Guck mal, der Berg ist voller Hände. Ist das klasse? Ich möchte für euch beten, darf ich? Himmlischer Vater, ganz, ganz herzlichen Dank dir dafür, dass du Menschen hier auf diesem Berg zusammengeführt hast, die ehrlich zu sich selbst sind und die bereit sind, einen Schritt zu wagen, unter deiner Führung zu leben. Sie müssen da nichts machen, sie sind beschenkt worden. Das Einzige, was sie tun, sie wenden sich dir zu. Und du nimmst sie an die Hand und du wirst sie führen. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Geschichten, die dann erzählt werden. Die Geschichten deiner Führung. Segne sie bitte. In Jesu Christi Namen. Amen.
Immer wieder wunderbar, dir zuzuhören, Johannes, in deiner unerträglich liebevollen Klarheit. Sehr gut. Schön, ich habe dieses Willst du dich führen lassen, immer wieder, bis heute. Man denkt ja, da vorne steht ja der Profi-Christ, der ist ja bezahlt, um fromm zu sein, ist ja auch so. Aber ändert ja nichts daran, dass ich mich bis heute führen lassen muss. Und sagen will, Gott, du darfst in meinem Leben Dinge tun. Ich habe vor 5, 6 Jahren habe ich die Leitung bei Campus Schweiz übernommen. Das ist eine große Organisation, wo wir wirklich mit Kirchennetzwerken, wo wir 20 verschiedene Bereiche haben, in etwa 90 Ländern drin aktiv sind. Und ich habe gemerkt, boah, das kann ich nicht aus mir raus. Die Komfortzone ist ja immer all das, was ich aus mir heraus schaffe. Aber glaub mir, das ist nicht der Ort, wo wir Gottes Wunder erleben. Da, wo du die Dinge selber kannst, da wirst du nicht die Größe Gottes erleben, weil du sie da nicht brauchst. Das sind die Orte, wo du dich hinausbewegst und sagst, ich bin nicht mehr in meiner Komfortzone. Wenn du jetzt nicht kommst, Gott, dann wird es ganz übel. Da wirst du Dinge erleben, wo Gott sagt, ich muss mich dazustellen, sonst wird das kläglich enden. Und ich habe damals vor 5, 6 Jahren ganz neu einen echten Vertrag mit Gott gemacht. Ich habe ihn ganz kurz aufgesetzt, ist nicht heftig, aber der Inhalt ist heftig. Und es hat mich Wochen gebraucht, um diesen zu unterschreiben. Ich habe das fast nicht hingekriegt. Und da habe ich einfach draufgeschrieben, Jesus Christus heißt der, ist in meinem Geldbeutel, Portemonnaie, Seite Schweizer dort drin. Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Also nicht ich soll es sein, nicht meine Familie, nicht alles, was ich habe, nicht meine Träume. Ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was immer du mir sagst. Und das nicht nur ein bisschen, sondern ich habe hingeschrieben, zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Und das sind die gefährlichen Momente im Leben. Wunderbar, unerträglich. Ja? Da, wo du merkst, es ist diese Kombi aus Gott und mir, das ist so mein Denken. Wahrscheinlich ist es dann oft mehr von Gott, wenn was Tolles rauskommt. Ich denke, dann ist die Kombi von Gott und mir. Wir zwei, wir kriegen Großes hin. Und dies zuzulassen, dass Gott in meinem Leben Raum kriegt, das ist etwas unerträglich Schönes. Und das braucht mich immer wieder. Ich habe mit 24 habe ich eine wichtige Entscheidung in meinem Leben getroffen. Ich war Lehrer, ich habe Sekundarlehrer studiert, das ist 6. bis 9. Stufe in der Schweiz. Ich habe Mathe, Physik, Bio und Chemie gemacht, das sind wahrscheinlich von den meisten die Lieblingsfächer. Es sind einfach die logischen Fächer, die versteht man ja auch. Das gibt nicht all die Ausnahmen wie beim Französisch oder so. Gell? Also ich habe das gemacht, ich war zufrieden mit meinem Job, habe in einer Jugend, Justiz
Bietigheim gearbeitet für verhaltensoriginelle Jugendliche. Und dann habe ich wirklich Gottes Reden erlebt, Gottes Führung erlebt, wo ich gemerkt habe, ich will, dass du jetzt predigst und nicht mehr das andere machst. Das war vor 22, nein, das war schon, nee, mit 24, oh nein, das ist noch nicht so lange her. Ich muss mich nicht älter machen, als ich ausschaue. Also, das war vor ein paar Jahren, genau. Zwei, drei Jährchen sind schon, 24 war ich da. Und da habe ich, das macht man bei wichtigen Entscheidungen, dann macht man das, was man immer macht bei wichtigen Entscheidungen, man ruft Mama an. Das ist egal, wie alt man ist. Also habe ich Mama angerufen und gesagt, Mama, setz dich hin, ganz was Wichtiges. Mama hat sich hingesetzt, also sie hat gesagt, ich sitze schon. Und dann habe ich losgelegt, Mama, ich höre auf als Lehrer, ich werde predigen. Ich habe es gespürt, ich habe es gehört, ich muss. Meinem Tagebuch habe ich kritisch anvertraut, ich weiß nicht, ob mir je überhaupt einmal jemand zuhören möchte. Aber wenn man irgendwie sowas spürt im Herzen, dann muss man einfach tun, nicht ein Leben lang bereuen. Und ich habe das Mama gesagt, Mama, ich höre auf. Und ich wusste, was sie sagen wird, weil wir sind Schweizer, da sagt man, ach, vielleicht doch noch ein bisschen Geld verdienen, so ein bisschen Safety first und so. Und Mama hat da am Telefon gesagt, ach, das habe ich gewusst. Mama, wieso weißt du, also ich habe das ja nicht gewusst, also wieso weißt du, dass ich Prediger werde? Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, die hat sie mir 24 Jahre lang verheimlicht. Und das war die Geschichte am Telefon, wo sie gesagt hat, weißt du, als du zur Welt kamst, das war eine zu schnelle Geburt. Und da hattest du zu wenig Luft und das gab eine Schädigung vom Hirn. Einige von euch sagen jetzt, gut, das erklärt jetzt einiges, gell? Ich habe gedacht, das ist, weil er Schweizer ist, aber jetzt ist einiges klar. Ja, das gab eine Schädigung vom Hirn. Ich konnte mich nicht richtig bewegen, ich hatte keine Reflexe. Sie konnte mich auf den Tisch legen, ich konnte gar nicht runterfallen. Sie hat, bis ich ein Jahr alt war, jeden Tag haben die Übungen mit mir gemacht und gedehnt und Zeugs gemacht. Und dann Atmen hat nicht immer richtig funktioniert. Wenn ich erschrocken bin, dann habe ich aufgehört zu atmen, bin blau angelaufen und die mussten mich animieren. Und dann haben meine Eltern, das waren Gläubige, sind gläubige Menschen, die haben in der Bibel was verrückt gelesen. Da steht doch tatsächlich, wenn du krank bist, lass die Ältesten der Gemeinde holen und für dich beten und dich salben. Und meine Eltern, ihr glaubt das kaum, die sind so naiv, die haben das gemacht. Ja? Was in der Bibel steht? Die machen solche Dinge. Also ich meine, wer macht das noch heute in Deutschland? Die machen das und haben das gemacht und es hat mein Leben verändert. Weil meine Mama da mit einem Jahr, als ich ein Jahr alt war, gebetet hat, Vater, ich bitte dich jetzt, dass du meinen Sohn heilst. Wenn du ihn nicht heilst, werde ich das akzeptieren. Dann ist es okay. Wenn du ihn aber heilst, dann soll sein ganzes Leben dir gehören. Und das ist ein Gebet, das hat mehr in meinem Leben geprägt, als man sich vorstellen kann, als ich mir je vorstellen kann. Und es ist genau diese Spannung da drin. Ja, ich wurde geheilt, vielleicht haben das einige nicht mit, das muss man vielleicht sagen, gell? Wenn man es nicht sieht und nicht merkt. Nein, es ist alles gut. Und da ist die Spannung drin, die wir im Glauben immer wieder haben. Da ist Gott, der heilen kann und will und da sind Dinge, die nicht geschehen. Gerade letzte Woche ist es uns in der Schweiz eine junge Frau, Mutter von zwei Kindern mit 32 Jahren an Krebs gestorben. Das ist die Spannung des Lebens, die lässt sich nicht auflösen, so gern wir würden. Und das ist auch die Spannung von Gottes Plänen, dass manche Dinge im Leben, wie es Johannes gesagt hat, die sind geplant, die sind gesetzt. Als gute Werke. Und manche Dinge, da sagt Gott wahrscheinlich einfach, das ist die Bahn, die du laufen kannst. Lauf, um Himmels Willen. Ich habe dir ja auch ein Hirn gegeben. Das ist kein Museumsstück, das schön bleibt, weil man es wegschließt. Das muss man brauchen, das darf man brauchen. Und das ist diese Spannung, in der wir uns bewegen. Und da ist die Frage immer wieder, Gott, was willst du eigentlich mit mir und für mich? Ich habe das, als ich ganz jung war, damals gebetet, Vater, ich ahne, dass ich predigen soll, aber ich will nicht, um Himmels Willen, wer will das schon? Ja? Das war nie mein Traum. Ich habe als Teenager aus so einer Urangst, manchmal, oder? Man betet, Paulus sagt, das Herz rebelliert gegen das, was Gottes Geist will. Unser Geist rebelliert. Also oft haben wir Dinge, die wir ganz sicher nicht wollen und ich ahne, dass da oft Gott drin ist. Nicht, weil er uns quälen will, sondern weil unser menschliches Herz gegen Gottes Pläne rebelliert. Und ich habe damals gebetet, das war mein bestes und gleichzeitig erfolgreichstes Gebet meiner ganzen christlichen Karriere. Ich habe jeden Abend beim Einschlafen gebetet, Jesus, bitte mach, dass ich nicht Missionar werde. Ich habe gedacht, dann muss ich auch so Birkenstöcke anziehen, ich muss so endlose dreieinhalbstündige Dia-Vorträge über Zeugs machen, die kein Schwein interessiert. Noch schlimmer als Missionar wäre, wenn ich Nonne werden würde. Ich weiß nicht, wie das geht, aber das, wenn, dann müsste ich noch Dinge anziehen, die ich nicht will. Und gegen meinen Willen hat Gott mein Gebet erhört. Und es gibt nichts, was ich heute lieber tue, als Menschen über diese Liebe zu erzählen, die ich in meinem Gott entdeckt habe. Und die mich immer wieder begeistert, bei all meinen Fragen, die mir geblieben sind. Aber Gott hat da was bewegt. Und es war damals die Zeit, da habe ich den Eindruck gekriegt, so redet doch auch Gott. Ich habe so einen Eindruck gehabt, wie eine Leuchtschrift ist der mir durch den Kopf gelaufen. Lies Jeremia. Ich habe das immer ignoriert über 2-3 Monate. Und dann habe ich die Bibel genommen und habe Jeremia aufgeschlagen, war mal schön fröhlich überrascht, dass der schon da drin ist. Und habe da, wo liest man, wenn man nicht weiß wo, und habe vorne begonnen. Und da sagt Gott, ich möchte dich zu Völkern und Nationen führen. Und der Jeremia sagt genau meine Worte, die ich immer gebraucht habe. Ich bin zu jung und ich weiß nicht, was ich reden will. Und dann sagt Gott zu diesem Jeremia, sag nicht, du bist zu jung. Ich will dich führen, wo immer du hingehst. Und ich glaube, dass wir so wenige Nachfolger haben in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland, weil wir so viele Zus haben. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin eigentlich zu untheologisch, ich bin zu dumm, ich bin zu wenig gut ausgebildet, ich bin zu unwollend. Wir haben ganz viele Zus. Ich bin zu deutsch, ich bin zu wenig deutsch, ich bin zu fränkisch. Ich bin zu ausländisch. Wir haben all diese Zus und das einzige Zu, was wirklich eigentlich ein Zu ist, ist, dass wir zu sind. Wir sind völlig zu für Gottes Führung und Gottes Reden, weil wir so viele Zus haben. Sag nicht, du bist zu, sag nicht, du bist zu klein, um für Gott etwas auszurichten. Wenn du denkst, du bist zu klein, um für Gott etwas zu bewegen, dann hast du noch nie eine Nacht mit einer Mücke im Zimmer verbracht. Ich glaube, wir müssen uns neu an diesen Tagen ausstrecken für das, was Gott mit unserem Leben vorhat und was er da hineingelegt hat. Berufung ist ein großes Wort. Ja? Berufung macht Angst und glaub mir, die wenigsten Menschen wollen eigentlich Berufung. In der Bibel waren alle berufen und alle sind davon gerannt. Mose, no, no, ich will nicht, nee, nee, nee. Jonah, geh nach Ninive, nee, 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 nee. Es ist immer so, nein, nein, Gideon, kannst du ein Volk, oh, na, na, wer bin ich denn, der Kleinste aus dem Stamm Manasse. Es ist immer nein, nein, nein. Das ist auch ein Männerproblem. Also wenn Gott wirklich was bewegen will, dann muss er Frauen fragen. All die Männer haben Nein gesagt. Maria, kannst du mal meinen Sohn zur Welt bringen? Ja, deine Magd. Klar, mache ich. Ich höre jetzt ganz weiche, samtige Hände klatschen. Ja, ist ja so. Wir Männer sind manchmal ein bisschen langsam. Deshalb brauchen wir euch Frauen bei dem. Aber das Wichtige ist eben gar nicht so die Berufung, sondern das, was Gott in dir angelegt hat, das Charisma, Charis, das Geschenk heißt es, von Gott. Und das findet man ganz einfach, wenn man es tut, da wo es lebendig wird in dir, wenn du es tust, und da wo es lebendig wird um dich herum, wenn du es tust. Das ist dein von Gott geschenktes Charisma und sehr oft liegt da Gottes Berufung drin und sehr oft hat das mit Führung zu tun, wenn wir da hinschauen und hinhören. Und ich wünsche euch für diese Zeit, dass ihr euch neu verlieben dürft in diesen Gott, der sich an euch wirklich interessiert und der reden möchte und der mit euch was vorhat. So, ich habe geschlossen.
Erlöser, hält mich.
Jesus, danke. Danke, dass wir einfach sein dürfen hier vor dir und dass du jeden von uns siehst, dass wir wunderbar geschaffen sind und dass du selbst uns begabst, dass du uns deinen Geist gibst und mit uns gehst und wir in deiner Gegenwart sein dürfen, nicht nur hier, sondern jeden Tag, der kommt. Und dass du einen großen Plan für unser Leben hast, dass du uns selbst in deinen Dienst stellst, als Kinder Gottes, als Diener des höchsten Königs. Wir bitten dich, lass diese Pfingsttagung dazu dienen, dass wir mehr von dem erkennen, wozu du uns geschaffen hast dass wir dein Werk sind, geschaffen zu guten Werken, die du im Voraus geschaffen hast, dass wir darin leben sollen. Danke, dass deine Liebe uns hält und trägt und führt bis ans Ziel. Amen.